Du sehnst dich nach Veränderungen in deinem Familienleben, aber es gelingt dir irgendwie nicht, das Wissen aus Büchern, Instagram und ja, Podcasts umzusetzen? Dann kann der Blick von außen helfen, der erfahrene und wertschätzende Blick. In einem Einzelcoaching finde ich mit dir neue Wege. Buch dir ein kostenloses telefonisches Erstgespräch ganz einfach auf christopher-end.de.
Wenn man ein Kind kriegt, steht die Welt nicht still. Und es geht nur noch ums Kind, sondern es gibt da immer noch dich und das, was du willst und wo du hin willst und wie du dich beschäftigen willst.
Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End und ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das heutige Thema liegt mir besonders am Herzen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht in die üblichen Elternthemen passt. Es geht um Beruf und Erfolg. Es geht darum, warum Mütter als Führungsperson besonders geeignet sind und wie sie solche Positionen erreichen. Ganz häufig ist im Podcast Thema, dass Frauen, dass Mütter benachteiligt sind. Ich denke da an Folgen mit Patricia Camarata, Svenja Krämer und Hanna Meyer oder Annika Rösler. In dieser Folge geht es darum, wie du ins Tun kommen kannst, wie du ein Schiff tun kannst auf beruflicher Ebene. Und natürlich können unsere Kinder davon profitieren, wenn wir als Eltern erfolgreich sind. Wenn wir zeigen, wie wir erfolgreich unser Leben gestalten, dann kann das doch ein wahnsinnig wertvolles Vorbild für unser Kind sein. Was Erfolg ist, ist natürlich dir überlassen. Aber in dieser Gesellschaft ist die Erwerbsarbeit auch eine Ausdrucksmöglichkeit von Erfolg. Jetzt noch kurz einige Ankündigungen in eigener Sache. Im März gibt es 3 Meisterklassen. Halt finden in dir, das Geschenk des Streitens, da geht es um Konflikte mit deinem Kind, und liebevoll und klar führen. Im April startet dann mein 12-wöchiges Programm Wut mach's gut. Komplett neu aufgelegt. Alle Infos findest du wie immer auf christopher-end.de. Zum Gast der heutigen Folge, Annette Lippert. Annette hat ein Startup geleitet, als Führungskraft im Mittelstand ebenso wie im Großunternehmen gearbeitet. Nach der Geburt ihres Sohnes ist sie wieder als Führungskraft eingestiegen, in Teilzeit. Annette hat 70 Leading Mothers aus allen Branchen und Hierarchieebenen interviewt. Und daraus das Buch Leading Mothers geschrieben. Es ist eine Bestandsaufnahme, Anleitung und Motivation für Mütter, die Führungsaufgaben übernehmen wollen. Hallo Annette, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Wieso braucht es ein Buch über Leading Mothers, also über Mütter in Führungspositionen?
Also da gibt es eigentlich 2 Gründe für. Der eine ist die, um arbeitende Mütter oder solche, die es werden wollen, zu stärken. Und der andere ist ganz lapidar, weil wir einfach einen großen Fachkräftemangel haben und noch einen größeren haben werden. Also, um arbeitende Mütter zu stärken, das ist, weil sehr viele arbeitende Frauen oder hadern mit diesen 2 Rollen, ja, und diesem Thema Kind und Karriere. Und es ist ja auch sehr anstrengend. Also, wenn man auch die ganze Care- und Familienarbeit übernimmt, was ja viele, viele machen. Und ich möchte einfach sagen, seid euch dessen bewusst, dass ihr in der Mutterschaft und in dem Familienmanagement auch sehr wichtige Qualifikationen für euer Berufsleben bekommt. Und darauf könnt ihr stolz sein, da könnt ihr Selbstbewusstsein entwickeln, das könnt ihr vermarkten und da könnt ihr deswegen auch viel selbstsicherer sein und auftreten. Und das macht im Prinzip entspannter und glücklicher in diesen 2 Rollen. Und das mit den Fachkräften ist einfach so, wo sollen die denn alle herkommen, die Fachkräfte, die uns fehlen? Und wir haben ein riesiges Potenzial unter den Frauen, was wir fast zu wenig nutzen. Und gerade bei Führungskräften, also Gallup sagt, nur 1 von 10 Führungskräften hat das Talent, wirklich zu führen.
Wow.
Und warum sollte man diesen Pool eigentlich noch einschränken, indem man Mütter ausschließt? Und das passiert leider im Moment noch oft.
Wenn du sagst, nur 1 von 10 Führungspersönlichkeiten, Personen hat eigentlich die Qualitäten, die es braucht, welche sind das denn, die Qualitäten, die es braucht?
Da gibt es eine ganze Menge von, die haben sich ja auch verändert in den letzten Jahrzehnten. Was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist eine Zielorientierung, ist eine gute Mitarbeiterführung und dazu gehört auch, dass man delegieren kann, dass man Mitarbeitern Verantwortung überträgt, dass man kommunizieren kann, seine Ziele oder die des Unternehmens oder beides gut kommunizieren kann und dann auch zuhört, was die Mitarbeiter einem zurückgeben oder Mitarbeiterinnen. Und dass sich dementsprechend das Team wohlfühlt und möglichst gut entwickeln kann und man dadurch das erreicht, was man gerne erreichen möchte.
Und du sagst, Mutterschaft ist ja ein zusätzliches Argument für Führungspositionen?
Ja. Also Mütter trainieren ganz viele Eigenschaften, die für Führung wichtig sind. Und zwar in einem, ja, für mich ist das so eine Art Bootcamp, ja, die Kindererziehung und das Familienmanagement, weil es ist natürlich nicht im Umkehrschluss so, dass alle Mütter fantastische Führungskräfte sind oder jemand, der keine Kinder hat, keine gute Führungskraft ist, ja. Aber ich finde, man lernt es doch, wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Zum Beispiel, also ich kenne keine arbeitende Mutter eigentlich, die nicht sehr effizient und zielorientiert arbeitet. Einfach aus dem Grund, weil man sonst sein Leben nicht gebacken bekommt. Ja, man jongliert ganz viele Bälle. Man jongliert seinen Job, man jongliert mehrere Kinder, Arztbesuche, Schule, Schwimmen, Familienurlaub, die Schwiegereltern, was auch immer. Und das sind, ich bin jetzt noch gar nicht auf die inhaltlichen Themen im Job eingegangen und hält sehr viele Bälle in der Luft. Und dadurch lernt man auch ganz stark zu priorisieren und ganz stark im Auge zu haben, was ist eigentlich wichtig, welcher Ball könnte runterfallen, welcher ist am ehesten für geeignet und wirklich das zu machen, was zielführend ist. Also ganz viele der von mir interviewten Mütter haben auch gesagt, sie haben keine Zeit mehr in der Firma auch da, um irgendwelche Nichtigkeiten zu reden, sondern sie sind sehr stark fokussiert und arbeiten sehr, sehr zielorientiert.
Was hast du in deiner Mutterschaft gelernt? Was du in deinen Führungspositionen dann, wo du gemerkt hast, oh wow, da ist ja irgendwie was. Oder wann war so ein Moment, wo du sagtest, boah, da ist irgendwie der Groschen gefallen hier, ich nutze was. Du schreibst es im Buch, aber ne, für die Hörerinnen, die es noch nicht gehört haben.
Mein Groschen war eigentlich, da war mein Sohn 4 oder so, da waren wir auf dem Spielplatz. Und mein Sohn spielte schön im Sand und neben ihm spielte ein anderes Kind mit einem ganz tollen Bagger. Kurz danach spielte mein Sohn mit dem Bagger und das andere Kind heulte. Das ist eine Situation, die, glaube ich, ganz viele Eltern kennen. Und da bin ich halt hingegangen und habe das Ganze geklärt und danach konnte man fröhlich zusammen weiterspielen. Und am nächsten Tag saß ich in meiner Firma in einem Meeting und da kloppten sich 2 Abteilungsleiter um ein Projekt. Und in meinem Kopf schoss plötzlich der Gedanke durch, jetzt gib ihm doch endlich den Bagger zurück. Und da dachte ich, interessanter Gedankengang. Kann ich das jetzt eigentlich hier auch anwenden? Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich das so übersetzt. Also erstmal, wem gehört eigentlich der Bagger? Ja, also wem gehört das Projekt? Können wir eigentlich auch zusammenspielen? Also kann man das Projekt auch zusammenführen? Wie wäre dann die Rollenverteilung? Bis zu natürlich am Schluss kann man dann auch das Gebaute gemeinsam der Mama oder dem Papa zeigen. In dem Fall ist natürlich immer wichtig, dass man sich auch mit Projekten zeigt, was man da gemacht hat. Wie kann man das dann auch gemeinsam kommunizieren, was man da gemeinsam erreicht hat. Das hat ganz fantastisch funktioniert und die beiden Abteilungsleiter sind glücklich aus dem Meeting gegangen. Und ich dachte, da habe ich was, da habe ich Krisen- oder Konfliktmanagement mit meinem Sohn gelernt. Was ich auch hier super anwenden kann.
Wow.
Und auch mit einer gewissen Gelassenheit einfach, ja. Also nicht so verbissen, ja. Das lernt man ja auch mit Kindern, Gelassenheit, weil man einfach auch lernt, dass man nicht alles beeinflussen kann. Und die Kinder dann doch anders sind, als man sich das vorgestellt hat. zum Beispiel doch nicht so toll unbedingt Klavier spielen wollen, obwohl man Klavier immer geliebt hat oder irgend sowas. Es gibt einem ja eigentlich auch neue Perspektiven, öffnet das Hirn, ja.
Welche neue Perspektiven hast du in der Arbeit dann noch gesehen? Oder hat dich vielleicht auch was überrascht, weil du da anders drauf geschaut hast? Dem Blick, dem Elternblick vielleicht?
Ich habe einfach gelernt, dass man etwas nicht versteht oder jemandem anderen nicht ganz folgen kann, daran liegt, dass man nicht gewillt ist, sich auf diese Perspektive einzulassen. Mhm. Und das Beispiel für mich von dem Learning in der Mutterschaft ist, also jeder, der ein Kind hat, weiß, dass es da einen endlosen Konflikt mit dem Zimmer aufräumen gibt. Ja? Mhm. Und es scheint auch für Teenager ein lebensentscheidendes Thema zu sein. Und wenn man dann da sagt, jetzt räum doch endlich mal dein Zimmer auf und jetzt mach's jetzt, gibt es meistens Riesenstreit und knallende Türen und so. Bis man sich dann vielleicht mal überlegt, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass das Kind das nicht will oder nicht sondern dass man einfach vielleicht unterschiedliche Vorstellungen hat. Also bei Teenagern, ganz klar, gibt es sehr unterschiedliche Zeitvorstellungen zu Erwachsenen. Ja, wenn man sagt, räum mal das Zimmer auf jetzt, dann ist jetzt bei denen vielleicht 2 Tage und bei dir ist jetzt 10 Minuten. Mhm. Aber auch die Frage, wann ist eigentlich ein Zimmer aufgeräumt? Mhm. Da hast du nur unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Und wenn ein Kind gerade spielt und da liegt überall Lego auf dem Boden, dann ist das für dich nicht aufgeräumt. Mhm. Ja? Auch aus der Erfahrung raus, wie weh Lego-Steine tun, wenn man reintritt. Und das Kind aber spielt da gerade. Für den ist das eine entstehende Raumstation. Mhm. Deswegen ist das nichts, was man aufräumen muss, weil das ist ja in Benutzung. Da passiert ja gerade was. Und da ist einfach die Sichtweise, das ist aber Mama eigentlich eine Raumstation und da liegen lauter Legosteine rum, die müssen aufgeräumt werden, ist eine unterschiedliche Perspektive. Mhm. Und da lernt man dann, weil einem Kinder das ja auch oft sehr direkt sagen, dann doch schon, dass man ab und zu mal vielleicht innehalten sollte und die Sache mit anderen Augen versuchen sollte zu sehen. Ich habe da auch ein Beispiel. In meinem Team hatte ich eine Frau, die hatte eine ganz andere Arbeitsweise als meine eigene Chefin. Also meine Chefin war so eine sehr engagierte, mit sehr viel Power, die, wenn es irgendwas zu tun gab, sofort losgelegt hat. Mhm. Und da gab es dann ein Thema, was ich erledigen sollte mit meinem Team. Und das habe ich an eine Frau aus meinem Team weitergegeben. Und nach einer Woche hat meine Chefin gesagt, ja, wann kommt denn da was? Da ist ja, ich sehe da ja gar nichts. Ich glaube, ich musste das Projekt wieder wegnehmen. Das führt ja zu nichts. Das war aber jemand, der eine ganz andere Arbeitsweise hatte. Mhm. Die hat immer erstmal alles sich genau angeguckt und sich alle Informationen eingeholt und bewertet, bevor sie angefangen hat, loszulegen. Aber das ging dann immer sehr schnell und das, was da rauskam, war dann sehr, sehr versiert. Deswegen habe ich meiner Chefin gesagt, warte, da kommt was, du musst bloß ein bisschen mehr warten, es fiel der Chefin schwer. Mhm. Mit der Arbeitsweise ist klar. Und als es dann aber kam, war sie sehr beeindruckt und hat gesagt, wow, das hätte ich ja nicht gedacht. Mhm. Da ist ja wirklich was rausgekommen. Und in dem Fall war das sogar ein Glück, weil dieses Projekt dann von ganz vielen Seiten angezweifelt, angefeindet wurde oder so. Und es war so gut recherchiert und hatte so viel Fleisch, dass uns keiner was konnte. Ja, und das meine ich mit unterschiedlichen Perspektiven. Oder ich hatte mal eine Praktikantin, da haben sich die ganzen Leute im Team beschwert, dass die eine typische Praktikantenaufgabe, nämlich Bodengänge mit dem Auto, nicht macht. Mhm. Und wir hatten ein sehr großes, teures Auto und die hat sich einfach nicht getraut. Die hatte Angst, dass sie das Auto irgendwo anfährt und es da Schäden gibt. Deswegen hat sie sich immer drum gedrückt. Mhm. Wenn man aber die Angst erkannt hätte oder wenn man die erkennt, wenn man mal nachfragt, warum machst du das eigentlich nicht, dann kann man das lösen. Dann habe ich ihr gesagt, das ist kein Problem, wenn du da einen Schaden dran baust, den übernehmen wir und üb mal ein bisschen mit dem Auto, dann ist es auch sehr groß, dann weißt du, wie das geht und schwupps ging's. Team war zufrieden, sie war zufrieden.
Mhm. Wow.
Einfach etwas, was zu großer Unstimmigkeit im Team oder schlechter Atmosphäre führen kann, was eigentlich ganz simpel zu lösen ist.
Hm. Mit welchen Vorteilen schlagen sich Mütter hierzulande noch rum? Vielleicht hast du auch welche erfahren und weshalb sind die unzutreffend, was Führung betrifft?
Ah, da gibt es ganz viele Stereotypen, was Mütter betrifft. Also die Klassiker sind natürlich die Rabenmutter, die es auch ja nur in Deutschland gibt, das Wort. Wozu hat die eigentlich Kinder bekommen, ja, wenn sie doch nur Karriere machen will. Auf der anderen Seite aber auch das Hausmütterchen, wo ja schon der Ausdruck auch sagt, wie verniedlichend und die macht ja gar nichts, auch null Wertschätzung dafür ist. Dazwischen, also wenn man dann meint, mit Teilzeit hätte man dann das gesellschaftliche Klischee endlich gelöst, dann ist es ja die, die nicht weiß, was sie will. Ja, wobei Teilzeit ein sehr hoher Anteil von Frauen Vollzeit arbeiten. Ja. Und oft wird Müttern, gerade wenn sie aus der Schwangerschaft zurückkommen oder so, wird unterstellt, dass sie ja nicht mehr so gut sind wie vorher, dass ihnen irgendwie die Fähigkeiten abhanden gekommen sind. Und sie werden auf die Mutterrolle reduziert. Ja, sie soll sich erstmal ums Kind kümmern und die hat ja jetzt auch andere Prioritäten und so. Und das stößt ganz viele Mütter vor den Kopf, weil sie sind ja noch genauso gut wie vorher und haben die gleichen Fähigkeiten und wahrscheinlich auch die gleichen Ambitionen wie vorher. Mhm. Und plötzlich werden sie da so anders behandelt und eben deswegen auch leider oft außen vor gelassen für Beförderungen.
Weshalb sind diese Zuschreibungen unzutreffend? Ich meine, abgesehen mal davon, dass zum Beispiel Raben eigentlich wunderbare Eltern sind, ne? Da kümmern sich beide um die Brutpflege. Ne? Bei Kolkraben, die sind total liebevoll und sehr verlässlich, beide.
Hm. Weil das, was die Frau kann und die Ambition ja eigentlich nichts mit der Mutterschaft zu tun hat. Hm. Also wenn ich eine Familie habe, klar, ist die Familie für mich sehr wichtig. Und wenn meinem Kind irgendwas passiert, bin ich natürlich auch bei meinem Kind. Das ist klar.
Ja.
Aber dass den Output in der Arbeit so stark reduziert, das ist ein Klischee. Mhm. Mhm. Weil Mütter ja auch oft eben sehr, sehr effizient arbeiten. Die schätzen auch die Arbeit ganz anders. Dadurch, dass du diese zwei Welten hast, hast du auch eine ganz andere Wertschätzung für jede dieser Welten. Ja, da gibt's auch in der Psychologie einen Begriff für, das ist ganz interessant eigentlich. Das gibt es das Wort Work-Family-Enrichment. Mm. Ja, das bedeutet, dass du Erfahrungen in der einen Rolle zu einer Verbesserung der Lebensqualität oder der Qualität generell in der anderen Rolle führt. Und klar, es gibt immer die Ausnahme, aber generell finde ich immer, dass die Frauen, die eben wirklich Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, diesen Job auch ganz anders wahrnehmen und ganz anders schätzen. Mhm. Also ist dieses Klischee, ah ja, die ist ja nur noch Mutter, einfach falsch, ja.
Mhm. Teilzeit und Führungspositionen. Ich weiß, in Deutschland können sich das viele nicht vorstellen, aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wie das möglich ist.
Ach, das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen eigentlich möglich. Ich habe das selber auch gemacht. Da gibt's also, das Klischee ist ja, wie kriegt man das überhaupt hin, zu zweit zu führen? Ja, man teilt sich ja die Verantwortung, die können sich ja gar nicht absprechen. Was passiert denn? Sind die denn immer erreichbar? Ja, bei Müttern ist es ja so, dass die oft vormittags arbeiten und nachmittags eben, weil dann die Schule oder der Kindergarten oder die Kita aus ist, zu Hause sind. Und ist das auch nicht für die Mitarbeiter schwierig? Die wissen ja gar nicht, wen sie ansprechen sollen. Mhm. Und das ist aber eigentlich gar nicht so. Also man kann sich sehr gut zusammen absprechen. Das ist kein Hexenwerk. Man hat eigentlich, wenn man da zwei Leute in der Führungsposition hat, hat man ja auch zwei Sets von Stärken.
Mhm.
Ja, der eine ist vielleicht sehr gut in der Mitarbeiterführung und im Zuhören und sehr empathisch. Und der andere ist vielleicht, weiß ich, in Zahlen oder in eben Zielorientierung noch sehr viel besser. Und dann hast du die beiden gemischt. Dann hast du da die beiden Stärken in einer Führungsposition und ansonsten hättest du nur die Stärken von einer Person. Ja, das ist ja eigentlich schade. Und es klappt inzwischen an sehr vielen Stellen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Franzi Kühne kennst, der hat ja auch bei Edding jetzt Teilzeitführung. Es gibt einige ganz hohe Ebenen inzwischen, die das vorleben und die das zeigen. Und
was gewinnen wir alle, also wenn mehr Mütter in Führungspositionen kommen? Also sowohl die Frauen, die Unternehmen, die Familien, die Kinder, vielleicht auch die Gesellschaft.
Also du gewinnst mehr qualifizierte Kräfte.
Mhm. Ja. Das überzeugt schon viele Firmen. Ne?
Ja, ganz lapidar. Also die fallen viel zu viele weg. Und die fallen auch deswegen weg, weil sie oft eben keine Wertschätzung erfahren oder nur reduziert werden oder ihnen gar nicht mehr zugetraut wird, dass sie bestimmte Sachen machen können. Also insofern mehr qualifizierte Arbeitskräfte.
Mhm.
Wenn du nach der Theorie des Work-Life-Enrichments da gehst, dann auch eigentlich glücklichere Menschen, weil diese zwei Welten einen entspannter und zufriedener machen.
Ja.
Und ja, gesellschaftlich, es wäre jetzt ein weites Feld, aber wir wollen ja Kinder und wir brauchen ja Kinder.
Mhm.
Und wir brauchen aber natürlich auch Leute, die arbeiten und die uns vorantreiben und die Ideen umsetzen und innovativ sind, Unternehmerinnen. Und brauchen beides, ja.
Mhm. Wie können sich Mütter, die jetzt hier zuhören, denken, ah, das wird mich doch irgendwie reizen, eine Führungsposition einzunehmen. Ne? Das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, der Selbstwirksamkeit und auch ein finanzieller Erfolg. Wie sollten die sich darauf vorbereiten? Und was sollten sie vielleicht auch sein lassen?
Also erstmal...
Es gibt tolle Beispiele dazu, deswegen...
Ja, ja. Worauf sollten Sie sich einlassen? Also Sie sollten einfach wirklich mal Ihre Stärken auch durchgehen und gucken, was Sie da können, was Sie wollen, wo Sie hinwollen. Also das rate ich sowieso eigentlich jeder, auch junge Frau, mal zu überlegen, was eigentlich das Ziel da im Leben ist. Es gibt ja sehr viele Studentinnen inzwischen, die fertig werden und auch sehr gut sind. Und wenn man dann ein paar Jahre später guckt, 5, 6, 7 Jahre später, gibt es plötzlich viel mehr Männer in den Ebenen als Frauen. Ja, da passiert ja zwischendrin irgendwas. Also sich wirklich zu überlegen, was die Ambitionen sind und wo man hin will und wie man das verwirklicht. Auf jeden Fall mit dem Partner drüber sprechen. Denn also es schafft keiner Karriere und Familie ohne einen guten Partner. Außer man ist alleinerziehend, dann ist das noch härter. Und die schaffen das aber auch fantastisch. Aber mit dem Partner ist es natürlich einfacher. Und wenn man es abspricht, wenn es da keine Missverständnisse gibt, denn der hat ja vielleicht auch eine Idee, wo er hin will. Und dann auch wirklich danach zu suchen und zu gucken, wo sind die Gelegenheiten, sich in den Gesprächen auch mal zu sagen, ich möchte übrigens in eine höhere Position, damit es auch klar kommuniziert ist, dass man da klar weiterkommen möchte. Und wichtig ist auch, sich Mentoren und Mentorinnen zu suchen.
Wie wichtig sind Mentorinnen und vielleicht, wie hast du davon profitiert? Hattest du welche?
Ich hatte leider nie so richtig einen guten Mentor oder eine richtig gute Mentorin. Wer weiß, wo das sonst noch hingeführt hätte. Aber wenn man so die ganzen Bücher und Studien und so weiter liest, die wirklich erfolgreichen Frauen hatten fast immer Mentoren oder Mentorinnen.
Okay. Was macht das einfach mit dir?
Ja, also es ist einfach gut, einen Sparring-Partner zu haben und jemanden, der an einen glaubt und der einem Tipps gibt und der einem vielleicht auch mal die andere ein oder andere Tür irgendwo öffnen kann. Mhm. Und das haben Männer schon irgendwie öfters und mehr gemacht als Frauen. Frauen machen das jetzt auch verstärkt. Es gibt ganz viele tolle Mentorinnenprogramme und alle Firmen, die Frauenförderungen ernsthaft betreiben, die machen Mentorinnenprogramme in ihren Firmen. Das hilft wirklich weiter, weil man ja auch, ja mal, es ist immer gut, einen Sparring-Partner zu haben. Ein Coach geht natürlich auch. Es gibt auch viele tolle Coaches für Frauen in Führung. Also sich da einfach auch wirklich bewusst weiterzubilden.
Wie finde ich eine Mentorin und Mentor? Also kommen die auf mich zu? Muss ich da warten oder kann ich da aktiv werden?
Also erstmal sollte man, wenn man in einer größeren Firma ist, gucken, gibt es da ein Mentorenprogramm, wo ich mich für bewerben kann. Da gibt es inzwischen aber auch einige unabhängige Firmen, wo man sich bewerben kann, wo man gucken kann, was es für Mentoren gibt. Dann gibt es Frauennetzwerke, wo also auch externe außerhalb von Firmen und auch Gründerinnen, Startup-Netzwerke, wenn man jetzt sich selber engagiert, wo man Frauen finden kann, also auch Männer, das ist total egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, ja, die einen unterstützen. Also da hilft es wirklich einfach, sich zu vernetzen und zu gucken, wo sind denn da Leute, die mir vielleicht weiterhelfen können.
Super. Also ne, ich sag mal, wir packen ein paar von diesen Netzwerken, wenn du mir das später gibst, sehr gerne in die Shownotes, ne, für alle, die Ambition haben.
Ja, es sind auch einige, also was ich extra gemacht habe, im Buch, genau. Ich habe erstmal habe ich zwei Best Practices drin von zwei Unternehmen, weil ich habe ja so um die 70 Frauen interviewt, um deren Erfahrungen auch zu bekommen und zu sehen, was die so gelernt haben, was deren Erfahrungen so sind und wie der Transfer bei denen zwischen zu Hause, Familie und dem Beruf geklappt hat. Und da habe ich eben auch bei kennengelernt, die das wirklich gut machen. Und da dachte ich, man hört sehr viel immer, was alles nicht gut funktioniert. Und da gibt es ja auch wirklich genügend, also bei der Kinderbetreuung angefangen, zum Gender Payment Gap und der Care-Arbeitsprobleme, Mental Load und so. Aber es gibt eben auch ein paar gute Sachen. Und deswegen habe ich zwei Firmen aufgenommen, die sich wirklich sehr engagieren und sehr viel machen. Und dann habe ich noch eine Liste von Firmen, die einem weiterhelfen, als Firma, als auch als Privatperson, wo ich gucken kann, wie ich da weiterkomme. Also zum Beispiel eine Karriereberatung für Frauen, die heißt Tutop, oder eine Firma, die heißt Mom Hunting, die speziell im Prinzip Führungskräftevermittlung für Mütter macht. Oder eine Firma, die heißt Twice, die Teilzeitkräfte zusammenbringt, die sich gemeinsam bewerben können. Oder My Collective, die Firmen dabei hilft, wie man eben Mütter fördern kann und vor allen Dingen auch, wie man dieses Thema Elternzeit-Wiedereinstieg auch hinbekommen kann, möglichst flüssig und gut. Also ganze Liste von Firmen, damit man da auch wirklich weiter recherchieren kann. Ich dachte, wenn ich in meiner Recherche auf die alle gestoßen bin, kann ich den Leserinnen das erleichtern und den Lesern und die da schon hinführen.
Okay, ein paar packen wir in die Shownotes. Die ganze Liste gibt es in deinem Buch Leading Mothers. Ich weiß, das ist im Buch auch beschrieben und ich fand es sehr spannend. Du hast ein Bewerbungsgespräch, fiktives, glaube ich, weiß gar nicht, beschrieben.
Nee, es war ein echtes.
Ach, ein echtes, genau. Wo eine Mutter nach der Elternzeit sich beworben hat auf eine Führungsposition und es gab ein Missverständnis. Und vielleicht kannst du nochmal an dem Beispiel sagen oder auch generell, was Mütter gerade beim Bewerbungsgespräch sein lassen sollten oder wie sie es richtig machen oder besser machen.
Genau. Also die große Frage ist ja immer, wenn ich mir jetzt diese ganzen Sachen durchlese und ich sage jetzt, also zum Beispiel die Baggergeschichte, okay, Konfliktmanagement kann ich. Wenn ich jetzt mein nächstes Gespräch habe, wo es um eine Beförderung geht oder einen neuen Job, Bewerbungsgespräch, soll ich das dann wirklich anbringen? Wenn mich der dann fragt, was sind Ihre Stärken, soll ich dann wirklich sagen, Krisenmanagement und Konfliktmanagement und das kann ich Ihnen beweisen oder jeder Interviewer fragt nach Beispielen, um wirklich sicher zu gehen, dass du da wirklich die Wahrheit erzählst. Kann ich da wirklich dann ein Beispiel aus meiner Familie nehmen? Aus dem Sandkasten nehmen. Genau. Und ich persönlich finde, man kann. Man darf das natürlich nicht verniedlichen, also man darf keine lustigen Kindergeschichten erzählen. Aber man kann das durchaus auch in eine geschäftliche Sprache transferieren, so wie ich das mit dem Bagger-Beispiel zum Beispiel vorhin gemacht habe. Und oft ist es den Interviewern auch gar nicht klar, dass da Potenzial ist. Also wenn da im Lebenslauf steht, ein Jahr Work and Travel in Australien, dann fragt jeder Interviewer oder jede Interviewerin nach, was interessant, was hast du für Erfahrungen gemacht. Aber wenn jemand Kinder hat, dann kommen die überhaupt nicht auf die Idee, danach zu fragen. Und vielleicht ist es eben der Job, den ich da vergeben will, gerade einer, der eben sehr, sehr krisengebeutelt ist. Und da brauche ich jemanden, der das alles ab kann und da durch kann. Und da ist vielleicht eine Mutter von vier Kindern genau die Richtige, ja? Das Beispiel, das war wirklich von einem Interview, einem echten Interview von einer meiner Interviewpartnerinnen, die für einen Job jemanden gesucht haben. Und das war ein Interviewteam von drei Interviewern. Und die haben die Frau, die da als Bewerberin war, gefragt, ob sie denn gut im Projektmanagement ist. Und die hat geantwortet, ja, also sie arbeitet und hat drei Kinder und schreibt nebenbei noch ihre Doktorarbeit, glaube ich, hat sie auch noch gesagt. Sie kann Projektmanagement. So. Für die Frau, die ich interviewt habe, die da eine der Entscheiderinnen war, war damit abgehakt, die Frau kann Projektmanagement.
Klar.
Und dann haben sich die drei danach zusammengesetzt und haben diskutiert, ob die Bewerberin was ist oder nicht für den Job. Und die beiden Männer haben gesagt, naja, Projektmanagement, da hat sie ja keine Erfahrung. Und da hat sich die Interviewerin, hat sich gut, aber die hat doch erzählt, sie hat drei Kinder und sie macht da so viel gleichzeitig, das schafft die gar nicht, wenn sie nicht Projektmanagement kann. Und da ist halt die Bewerberin eigentlich drauf reingefallen, dass sie meint, das müssten die Interviewer ja wissen, was das bedeutet.
Ja.
Ja. Und deswegen muss man das schon ein bisschen illustrieren, warum die dann Projektmanagement kann.
Wie könnte sie es übersetzen?
Indem sie einfach sagt, als Mutter von drei Kindern, die auch noch arbeitet, jongliere ich ständig mit sehr unterschiedlichen Themen, mhm, von Arztbesuchen zu eben Deadlines im Job, zu Familienurlauben, zu allen möglichen Sachen. Mhm. Und diese Sachen haben alle eine Deadline, die sind alle zeitgleich. Deswegen habe ich immer ganz klar dort meine Prioritäten und meine verschiedenen Timelines und verschiedenen Bereiche im Blick, mhm, und kann deswegen auch sehr gut im Job meine verschiedene Projekte handeln und habe auch da sehr stark die Ziele immer im Blick. Und dann, mhm, am besten vielleicht noch sagen, und zum Beispiel habe ich das beim Job XY auch so umsetzen können. Mhm. Ja. Also das Ganze sehr professionell als Beispiel rüberbringen. Mhm. Und auch da gibt es wirklich Statistiken, dass einem das dann im Job hilft. Ist aber natürlich für viele ein Risiko, weil sie sagen, um Gottes Willen, das möchte ich nicht anbringen, da habe ich Angst, dass ich wieder auf die Mutterrolle reduziert werde. Ja?
Ah ja, okay. Mhm. Wie gehe ich damit um, dass ich da nicht reduziert werde auf die Mutterrolle?
Indem man es am besten vielleicht aktiv anspricht. Mhm. Weil oft ist es so, dass die Leute, die diese Interviews führen oder die Entscheider, dass das Ding gar nicht bewusst ist. Das ist ja das ist immer das Problem mit Stereotypen. Ja, jeder, mhm, von uns hat diese Schubladen, so funktioniert auch unser Gehirn.
Ja.
Um das alles einzuordnen. Und das ist an und für sich ja nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn man nicht merkt, dass man die Schubladen hat. Mhm. Und das passiert ja jedem von uns, dass man auch auf irgendwas stößt, wo man denkt, Mist, oh, da habe ich aus Versehen jemanden in eine Schublade gesteckt, ohne, mhm, drüber nachzudenken. Mhm. Und dass man das nochmal deswegen sagt, also ich möchte gerne weiterkommen, ich würde gerne diesen Job haben, das ist mir sehr wichtig und ich kann das eben auch gut, weil ich eben Aspekte aus meiner Familie hier sehr gut einbringen kann. Ja? Mhm. Und da sind natürlich dann Beispiele sehr gut, aber eben auf professioneller Ebene. Also diese Reduktion auf die Mutterrolle aktiv einschränken und ja, dieses, ach naja, jetzt nehmen Sie sich ja erstmal Zeit für sich und Ihr Kind, durchaus dann auch hinterfragen und sagen, brauche ich im Moment nicht, vielen Dank, brauche ich vielleicht wieder in Zukunft, aber im Moment funktioniert das alles sehr gut und deswegen würde ich gerne den nächsten Schritt machen.
Mhm. Vielleicht die ein oder andere, die jetzt zuhört, denkt, ja, ach, ich hätte schon eigentlich auch Lust, ne, so. Aber kriege ich das hin? Kriege ich es denn wirklich hin, dass es funktioniert für mich? Familie und Job und Führung. Also dieses, ja, gerade Eltern und insbesondere Mütter sind ja einfach häufig sehr unter Druck, häufig unter Stress, häufig bis hin ausgebrannt, ne, gerade nach Corona. Wäre dein Tipp oder wie könnten Frauen da hinkommen? Wie hast du es vielleicht auch geschafft?
Ja, klar. Also Kinder und Job ist natürlich auch anstrengend. Mhm. Was wichtig ist, und das hat gar nichts mal mit, ja, doch mit Arbeitsmüttern zu tun, ist wirklich auch delegieren zu können. Ja. Mhm. Also ich kenne viele Mütter, die einfach schon Probleme damit haben, den Papa Windeln wickeln zu lassen, weil sie denken, der kann das nicht so gut. Der kann das genauso gut. Man muss ihn nur lassen. Der macht es vielleicht anders, aber egal. Die Windel wird trotzdem dran sein und halten. Ja. Dann auch diesen Perfektionismus abzulenken. Mm. Da kommen ja auch sehr viele Mütter relativ schnell zu. Es muss nicht alles perfekt laufen. Mm. Viele vollzeitarbeitende Mütter, die ich interviewt habe, haben etwas, das nenne ich das Kuchenbacktrauma. Das ist, kennt jeder, der ein Kind im Kindergarten mal hatte oder in der Grundschule, dass es da ganz viele Gelegenheiten gibt, wo man mit dem Kuchen anrücken muss. Ja, ja, irgendwelche Flohmärkte oder sonstige Theateraufführungen, sonst was. Und der Kuchen wird dann verkauft und das Geld geht an den Elternbeirat oder sonst wen. Und da gibt's immer sehr ambitionierte Mütter, die sehr viel Zeit haben, Kuchen zu backen, die dann das perfekte Fußballfeld in grüner Glasur mit Toren drauf haben.
Ja.
Und dann gibt's die vollzeitarbeitenden Mütter, die einfach wirklich keine Zeit dafür haben, die oft erzählen, dass sie da noch nachts bis um 11 mit der Dr. Oetker Backmischung standen und da noch irgendwas gebacken haben, damit sie was liefern können, weil man möchte ja auch für sein eigenes Kind nicht ohne dastehen. Und die dann irgendwann gesagt haben, der Gekaufte tut's auch oder eben wirklich die Backmischung tut's auch. Ich muss da nicht beweisen, dass ich Kuchen backen kann. Ja, mein Stundensatz ist auch vielleicht so, dass das ein echt teurer Kuchen wird, selbst wenn es die Dr. Oetker Backmischung ist. Es reicht, wenn es
schmeckt.
Wenn ich irgendwas mitbringe, ja, oder wenn ich dann auch Geld spende oder was auch immer, ich muss mich nicht dadurch bewerten lassen, welche Art von Kuchen ich da abgebe. Wow. Ja. Ja, das ist dieser Perfektionismus, den aber, also ich kenne keinen, der nicht zumindest am Anfang erstmal denkt, er muss den perfekten Kuchen da abliefern. Ja.
Hast du das auch? Dann,
ja, habe ich auch, klar.
Weil du so lachst, ne?
Ja, also wie gesagt, ich habe, also in meinen ganzen Interviews und Geschichten gibt es ein paar Sachen, die habe ich in fast jedem Gespräch gehört und das war so. Deswegen habe ich ihm ja einen Namen gegeben, das Kuchenbacktrauma. Und ja, also sich dann auch wirklich selber an der eigenen Nase zu fassen und sagen, ganz ehrlich, der Kuchen ist nicht wichtig, ich bin da, ich bin mit meinem Kind da und ich habe heute in meinem Job wichtige Sachen erledigt, die ich erledigen möchte. Mhm. Das sind die wichtigen Sachen, nicht ob es jetzt der Marmorbackkuchen ist oder ob es das ausgefeilte Fußballfeld ist. Ja?
Ich gebe da gern noch eine Anekdote und einen Tipp mit zu, weil ich habe das auch mal gemacht, dass ich dann irgendwann dachte, nee, und habe einen gekauft, ne, aus dem Supermarkt tatsächlich, und habe den tatsächlich auch abgegeben mit Verpackung. Jetzt kommt mein Tipp, ne? Mach die Verpackung vorher ab, ne? Ja, pack es auf ein eigenes Blech, ne, und streu ein bisschen Puderzucker drüber, frischen, ja. Dann hat es den Anschein, ne?
Ja, aber es ist doch eigentlich traurig, dass wir den Anschein geben müssen. Und das ist auch etwas, wo ich denke, was einfach wahnsinnig wichtig ist, ist die Lebensmodelle von allen zu akzeptieren. Ja, und die, die den Kuchen annehmen, die sollten nicht auf einen eingepackten Kuchen gucken und denken, was ist denn das? Ja, sondern die sollten den annehmen wie jeden anderen selbstgebackenen Kuchen auch, weil das ist schon wieder eine Beurteilung. Ach, der hatte ja keine Zeit oder der hatte ja keine Zeit, das war dem nicht wichtig. Rabenmutter, Rabenvater gibt's ja nicht als Ausdruck. Aber wie auch immer, ja, das ist schon wieder eine Bewertung. Und eigentlich ist es doch wurscht, es ist ein Kuchen da.
Das stimmt.
Und Kindergartenkindern ist es auch oft wirklich egal, ob der selbst gebacken ist.
Ja, auch Kindern aus der Schule, ne? Ich meine, was essen die sonst, ne? In der Pause, ne? Wenn sie es im Supermarkt holen oder im Bütchen, ne? Ist genau, es nicht also, alles selbst gebacken, ne?
Also, deswegen wäre mein Tipp da wirklich auch nicht nach dem Perfekten zu gucken, sondern wirklich eine gute Balance auch zu finden. Und das heißt ja auch immer, glückliche Mamas machen auch glückliche Kinder. Wenn man sich selber so furchtbar stresst, das kriegen die Kinder auch mit. Das hat jeder auch schon mal erlebt. Wenn man selber total hektisch wird und total gestresst ist, spiegelt sich das im Haushalt auch wieder. Also die Kinder werden dann auch gestresster. Ja, genauso bei Chefs übrigens auch natürlich. Wenn der Chef oder Chefin gestresst ist, dann spiegeln das auch die Mitarbeiter wieder. Da einfach mal durchzuatmen, zu lernen, ein bisschen loszulassen und wie sagt man da, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Also es geht alles, es funktioniert alles. Und ich finde, als arbeitende Mutter lernt man das auch dann relativ schnell gezwungenermaßen, sonst kriegt man irgendwann einen Herzinfarkt, dass das geht, dass das auch funktioniert, wenn man da ein bisschen loslässt und nicht alles perfekt macht und mal fünfe gerade sein lässt. Ja.
Was ist dein Geheimnis, für dass du glücklich bist?
Puh. Das ist eine große Frage. Ja, wirklich diese Balance. Also mich in der Karriere so weiterentwickelt zu haben, wie ich das mochte, wie ich das wollte, da zu zeigen, was ich kann und da natürlich auch eine gewisse Befriedigung draus zu ziehen, zu zeigen, was man da bewegen kann und machen kann. Gleichzeitig eigentlich ein sehr schönes Familienleben, mein Sohn ist gerade ausgezogen, gehabt zu haben bisher und zu merken, ich habe eine sehr gute Beziehung mit meinem Sohn, irgendwas scheint da gut gelaufen zu sein. Viele, viele schöne Erinnerungen und Zeiten und auch noch weiterhin glücklich verheiratet zu sein. Das schaffen ja noch nicht alle.
Nee. Ja. Annette, danke dir. Danke dir für dein Wissen, für das Gespräch und vor allem, dass du Müttern, gerade Müttern, so viel Mut machst mit deinem Buch und mit deiner Arbeit. Du sprichst ja auch in Unternehmen oder bei Netzwerktreffen als Speakerin. Also da ein großes Dankeschön, weil ich das aus meiner Arbeit weiß, was das für ein großer Schmerz auch bei Frauen ist, dass sie auf die Mutterrolle beschränkt werden, dass sie dann an diese gläserne Decke stoßen, dass sie das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter. Und dein Buch strotzt ja von diesen Erfahrungen und von dem, finden vielen, vielen Beispielen. Das ist eine unglaubliche Arbeit, ne, allein diese 70 Interviews zu führen. Also ein großes Dankeschön an der Stelle an dich. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz rum?
Also im Netz bin ich relativ fokussiert auf LinkedIn, weil das ja wirklich auch ein Wirtschafts- und Karrierethema ist und wir dabei sind, sich nicht auf die Mutterrolle zu reduzieren. Ne? Also unter LinkedIn, Annette Lippert, findet man mich sehr, sehr gut. Und ich habe auch eine Website, jetzt speziell für dieses Buch, wo aber auch noch ein paar andere Sachen drauf sind. Und das ist einfach leadingmothers.de, also so wie das Buch heißt.
Danke dir. Alle Links kommen in die Shownotes. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Also da fällt mir spontan eigentlich gar nicht so viel ein, was mir gefehlt hat. Ich finde, meine Eltern haben das ganz gut gemacht. Und naja, viele Sachen muss man einfach auch selber erfahren und erleben. Auch die kann einem auch niemand vormachen. Den Weg dann so zu gehen, den Karriereweg und das Selbstbewusstsein zu haben, das liegt ja auch, also zumindest bei mir sicher in einer einfach sehr glücklichen Kindheit, ja.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Für die Unterstützung, die sie mir immer gegeben haben und das Vertrauen. Die haben mich auch wirklich machen lassen. Also meine Mutter hat auch zugesehen, wie ich die seltsamsten Freunde nach Hause geschleppt habe. Und hat aber nicht gewertet und nichts dazu gesagt, hat einfach gewartet, bis sich das von selber weiterentwickelt hat und ich dann selber drauf gekommen bin, dass bestimmte Freunde vielleicht nicht so die optimalen für mich sind. Und dazu gehört, finde ich, auch ziemlich viel Mut, das Vertrauen zu haben, dass das Kind das schon selber hinkriegt. Also und deswegen, ja, die Unterstützung und das Vertrauen, was sie immer in mich hatten.
Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, vielleicht auch mit dem Blick auf beruflichen Erfolg, besonders für Frauen, welche 3 Tipps wären das?
Also der erste Tipp ist auf jeden Fall, wenn man ein Kind kriegt, steht die Welt nicht still und es geht nur noch ums Kind, sondern es gibt da immer noch dich und das, was du willst und wo du hin willst und wie du dich beschäftigen willst. Dann gibt es noch das Paar, auch wichtig, dass man nicht vergessen sollte. Und dann gibt es eben natürlich die neue Familie und das Kind. Aber die 3 Aspekte sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, weil automatisch dreht sich immer erstmal alles ums Baby. Und das kostet schon auch ein bisschen Kraft und Mühe, sicherzustellen, dass man sich um die anderen 2 Komponenten auch immer kümmert. Der 2. Tipp wäre vielleicht eben die Kommunikation. Also erstmal unter den Eltern. Was will ich eigentlich oder was funktioniert im Moment gerade nicht? Wo bin ich unzufrieden? Wo bin ich nicht da, wo ich sein möchte? Wo will ich hin? Aber eben auch mit anderen außenrum. Also sowohl im Geschäftsumfeld als auch im Privaten sich da Allies zu suchen, zu gucken, wer kann mich da unterstützen, wer kann mir helfen, wer hat vielleicht Erfahrungen, die für mich interessant sind. Was kann ich da tun? Also Kommunikation ist definitiv sehr wichtig. Und das 3. ist einfach wirklich, auch wenn es ganz schwierig ist, sich versuchen, nicht stressen zu lassen. Es ist beides toll. Man hat tolle berufliche Erfahrungen, zieht da sehr viel Befriedigung raus, kann da sehr viel Wertschätzung rausziehen, wenn man entsprechend auch gewürdigt und gefördert wird. Wenn das nicht so ist, ist vielleicht die Firma nicht die richtige, ja. Love it. Wie heißt das? Love it, change it or leave it. Und an seiner Familie, ja, das muss man einfach auch genießen, ja. Also auch die Wutanfälle hören irgendwann auf und sind irgendwann eine lustige Geschichte. Und man kommt da durch und man macht auch garantiert als Eltern nicht alles richtig. Aber meistens klappt es dann doch ganz gut. Die Kinder überleben und werden dann doch zu ganz tollen Erwachsenen. Also versuchen sich nicht da so stressen zu lassen und man kann durchaus beides glücklich machen und es macht einen auch zufriedener.
Wow. Also, wenn das Kind kommt, sich selbst nicht vergessen und den Partner kommunizieren, also miteinander sprechen, im Gespräch bleiben, wo auch immer, und entspannen und genießen. Sowohl in der Familie als auch im Beruf. Ja.
Und für Frauen eigentlich auch nicht unwichtig ist das Thema Finanzen, weil die meisten überlegen sich ja auch erst, wenn sie ganz älter werden, dann was, wie das mit der Rente aussieht und so weiter. Und wenn man arbeitet als Mutter, ist es ja manchmal so oder oft leider so, dass die Kosten der Kinderbetreuung gerade mal das Einkommen decken.
Ja.
Und dann denkt man sich, wozu mache ich das eigentlich? Aber das ist sehr kurzfristig gedacht. Also wenn man nicht anfängt, dann kann man auch nicht weiterkommen, kann man auch nicht befördert werden oder keine Gehaltserhöhungen bekommen. Und langfristig gesehen ist es dann ein wirklicher Knick. Und dessen sollte man sich auch bewusst sein.
Oh ja, wichtig. Ja, wichtiger Appell. Annette, vielen Dank.
Ja, ich danke dir für das tolle Gespräch.
Das war die Folge über Leading Mothers. Wieso, warum Mütter so gute Führungspersönlichkeiten abgehen und wie du das auch schaffen kannst. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, sei es in Einzelsitzungen, sei es in den Meisterklassen, in Programmen, Kursen oder in Seminaren live, dann schau auf christopher-end.de, da findest du immer alle aktuellen Informationen. Jetzt möchte ich dir Danke sagen fürs Einschalten und danke für dein Elternsein. Denn die Tatsache, dass du dir die Zeit nimmst, um hier einzuschalten, um eine Folge zu hören, um dich weiterzubilden, dir Wissen, Inspiration, Input zu holen. Das zeigt doch, wie engagiert du in deinem Elternsein bist, wie sehr dir das Wohl deines Kindes am Herzen liegt. Dir einen guten Start in diesem Tag.